Predigtexten geht es heute um den Hirtendienst. Es gibt ein berühmtes Kapitel, Johannes Evangelium Kapitel 10, ist vielen Gläubigen bekannt, wo Jesus von sich selber redet: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es gibt das Gleichnis von dem Hirten, der seine Herde mit 99 Schafen in der Wüste lässt und das eine verirrte sucht. Eigentlich werden in gläubigen Familien Kinder schon damit vertraut gemacht. Jesus, der gute Hirte, das ist ja heute ein Bild, was wir kaum noch zu Gesicht kriegen. In meiner Kindheit war das noch selbstverständlich, was dieses Dorf hatte, in Hirten. Und man ist mit dieser Realität aufgewachsen. Heute sagt man ja, das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und vor allem beim Küstenschutz ist das noch weit verbreitet, dass man dort die Schafherden, die Dünen arbeiten lässt. Damit das immer also vernünftig nachwächst und gut zu pflegen ist. Man versäumt darüber, dass der Hirtenberuf einer der anstrengendsten überhaupt ist. Es ist tatsächlich so, wenn die Herde angegriffen wird oder wenn Kranke sind oder wenn welche ausgebrochen sind, dann ist das keine Frage, ob da gerade Pause ist oder der 8-Stunden-Tag vorbei, dann ist der Hirte 24 Stunden für seine Herde verantwortlich. Bis heute. Man wünschte sich wenigstens den Blick dafür, dass es bestimmte Berufe gibt. Alle Landwirte, die Tierzucht betreiben, kennen diese Rundumverantwortung. Ich habe letztlich gerade erst mit jemandem gesprochen, der sagt, dass eine Kuh geworfen hat und er hat am Abend nochmal nachgeguckt und dachte, naja, es ist noch Zeit bis morgen früh, und in der Nacht hat diese Kuh verkalbt. Das war einfach so ein Schaden gegeben und das Kalb ist nicht richtig herangewachsen. Wir haben das vor der Woche gespendet. Das liegt jetzt bei uns zur Teil in der Kultur. Und er eigentlich hat sich einen Vorwurf gemacht und hat gesagt, ich hätte müssen in der Nacht nochmal nachgucken. Dann wäre das Kalb gesund geboren. Wenn wir also von Jesus als dem guten Hirten wissen, dann bedeutet das, er hat eine rundum Sorge für seine Herde. Siehe, dein Hüter schläft noch schlummern. Also schläft oder schlummert nicht. Das bedeutet, egal wie es uns geht, Gott trägt immer Sorge für uns. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Information um? Wir lesen viele solche Bilder im Alten und im Neuen Testament. Ich will das heute mal versuchen, ein bisschen zusammenzutragen, dass wir uns mal mit dieser ganzen Breite dieser Thematik ernsthafter befassen. Vielleicht eine der wichtigen Informationen, es wird ja heute gestritten in vielen Kirchen immer noch, ist es überhaupt möglich, die sogenannte Frauenordination, ist das korrekt, ist das viel beschäftigt, dass Frauen auch Gemeinden leiten dürfen oder in den Pastorendienst treten. Was wäre die richtige biblische Antwort? Nein?
Ja, den Frauen können auch Hirten sein.
Wir haben im Alten Testament das Beispiel mehrere Hirtinnen. Es ist kein Männerbuch. Rahel zum Beispiel oder Zipporah waren Hirtinnen. Also Männer von wirklich Frauen, von berühmten Männern Gottes, waren genau in diesem Dienst. Und ich denke, das hat was mit der Mütterlichkeit zu tun. Hirtendienst hat viel Ähnlichkeit mit dem Dienst der Mutter. Sorge zu tragen. Mutter ist eben auch rund um die Uhr in der Fürsorge. Es gehört dazu die Gefahrenabwehr und die Bibel redet immer wieder davon, dass es eben auch falsche gibt oder schlechte. Wir lesen in Johannes 10, jetzt könnt ihr euch mal diese Stellen notieren wenigstens. Es fehlt die Zeit, um in die ganzen Details einzugehen. Man könnte ein ganzes Seminar darüber halten. In Johannes 10 wird als Gegensatz zu den guten Hirten wer genannt? Der Mietling. Was ist der Mietling?
Ein Gebieteter. Hast du vielleicht, ja, wie das nicht wirklich gehört, der ist von Verfehlungsweisen aus?
Das ist meine Vorstellung. Genau, das ist also kein Hirte, der Verantwortung, der Besitzer der Herde ist, sondern ein Gekämpfter, einer, der den Job, der das als Job macht. Nicht aus Berufung, nicht mit Leib und Seele, mit seinem ganzen Leben. Wie sehr das ganze Leben gefordert ist, kann man wiederum im Alten Testament ablesen. Haben wir ein gutes Beispiel. Er war einer der berühmten Hirten.
Amos.
Bitte?
Amos.
David. Von dessen Dienst wird nämlich vieles berichtet. Er hat ja auch diesen berühmten Psalm selber geschrieben, der Herz mein Hirte. Ja, das ist von David. Warum? Aus seiner eigenen Berufserfahrung. Als junger Mann, als Ausgestoßener unter seinen Brüdern, war er verantwortlich mit seinem ganzen Leben. Wenn ein Bär oder Löwe kam, dann rettete ich aus seinen Klauen. Ja, er bezog das und das hat ihn dann qualifiziert zu solchen furchtlosen jungen Mann, der diesem Riesen Goliath entgegentreten kann, in der Entschiedenheit und Gnade Gottes und der Kraft Gottes. Wenn wir das von gehört haben, der Herr ist meine Kraft. Oder uns gehört nicht mit Kraft. Das ist an anderer Stelle. Dann steht dahinter diese Erfahrung, dass man Kraft eben nicht hat, sondern dass Kraft trainiert werden muss. Junge Männer brauchen und starke Männer fallen hin, aber die auf den Herrn haben, kriegen neue Kraft. Das bedeutet, wenn wir uns, da bin ich schon wieder bei uns, wenn wir uns den Aufgaben stellen, die Gott für uns hat, dann kommen wir in unsere Schwachheit hinein und wir können dem Bösen, dem Gefährlichen Widerstand leisten. Lasst uns einmal gucken, was zu diesem Hirtendienst gehört. Eben Johannes 10 sagt, dass maximal der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das hat Jesus ja buchstäblich getan, indem er sein Leben am Kreuz gelassen hat. Für alle, die an ihn glauben. Diese Hingabe gilt bis heute. Wer ihm glaubt, hat ewige Ruhe. Es hat ihn aber sein eigenes Leben gekostet. Wir können zum Beispiel im Vers 17, also Kapitel 10 lesen, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. In dieser Herausforderung in der Jesus selber gestanden hat, stehen auch alle, die von ihm berufen sind. Jeder, auch der einen heiligen Ruf von Gott hat, hat die Entscheidung, ob er bereit ist, sein eigenes Leben zu lassen. Für mich. Ein guter Hüttendienst braucht diese ganze Hingabe. Sein Leben lassen heißt nicht zwingend, dass wir dabei eine Todessehnsucht entwickeln sollen. Aber das Leben lassen heißt, es einzusetzen, als ob es uns nicht gehört. Das tut der Hirte. Er kämpft unter dem Einsatz seines Lebens mit dem Ziel, die Schafe zu retten, seine Herde zu retten. Und ich gehe davon aus, dass Gott in der Regel denjenigen bewahrt. Und trotzdem führt er nicht sein eigenes Leben. Es sind nicht seine Ziele, die er verwirklicht. Es ist das Leben anderer, für das er sein soll. Das bedeutet Christsein in der Konsequenz. Mit der Taufe bezeugen wir, dass wir unser Leben in Jesu Hand gegeben haben und er von da an darüber bestimmt. Und wir werden begraben. Und was aufsteht, ist sein Leben. Das hoffe ich, ist uns jederzeit bewusst, oder sollten wir jetzt immer wieder bewusst machen. Was bedeutet dieser Hirtendienst weiter? Jesus hat nicht nur einmal sein Leben gegeben und war einmal der gute Hirte, sondern er ist es bis heute. Wir finden das im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Ihr seid berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild verlassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das ist 21, also 23, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, leidend nicht drohte, aber es dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinausgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof, Aufseher eurer Seele. Und mir geht es dabei um diesen letzten Satz. Christ werden heißt, sich unter die Obhut eines Hirten zu begeben und er ist ein Hirte, das bedeutet Versorger, aber gleichzeitig ein Aufseher unserer Seele. Er ist kein Aufseher über unseren Körper. Diese Verantwortung haben wir selbst. Und er ist auch kein Aufseher über unseren Geist. Der arbeitet, wenn er geweckt worden ist aus dem Todesschlaf der Sünde. Unser Geist ist tot in der Sünde, also durch Sünde. Und zwar schon von Geburt an. Aber Gott will diesen Geist wecken. Man kann das bei kleinen Kindern manchmal merken. Ich nenne das immer Prophetenkinder, deren Geist wach ist. Das sind bei weitem nicht alle. Und gerade wer in christlichen Familien aufwächst, der ist in der Regel über Jahre in so einem merkwürdigen Spannungsfeld. Er hört das Wort Gottes, aber er kann es einfach nicht fassen. Das ist deswegen, weil der Geist tot ist um der Sünde willen. Und erst wenn wir dieses Sühnopfer Jesu im Glauben annehmen für uns, wird unser Geist erweckt. Wird unser Geist lebendig. Erweckt wird er in der Regel vorher. Und zwar kündigt sich das an durch ein Sündenbewusstsein. Menschen werden regelrecht gequält durch ein Bewusstsein der Sünde. Das ist für uns gar nicht da. Aber wenn Gott mit uns redet, wenn Gott uns unseren Geist lebendig macht, dann reagiert er immer zuerst als Bewusstsein der Sünde. Das Gewissen wird geschärft. Man möchte es ungeschehen machen, will es irgendwie wegkriegen. Und irgendwann glauben wir dieser Offenbarung, die Gott bereithält für diesen Menschen, dass er selber die Sühnung für diese Sünden geschaffen hat. Wir können die nicht wieder gut machen, wir können die auch nicht wieder ungeschehen machen, aber Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Und von diesem Moment an, wenn wir das angenommen haben, ist unser Geist lebendig. Und wir werden merken, der Geist will mit Gott zusammenarbeiten. Das war für mich ein eindrückliches Erlebnis. Ich habe viele Jahre versucht, irgendwie mit meiner Seele das Ganze zu regeln, bis ich gemerkt habe, ganz innen ist etwas, was zutiefst mit Gott zusammenarbeiten will. Was, wenn ich die Bibel gelesen habe, richtige Sehnsucht hatte, richtiges Ja, diese richtige Hingabe hatte, das war mein Geist, mein lebendig gewordener Geist. Aber meine Seele hat es immer noch dominiert. Wir finden in Hebräer 4 diese wichtige Information, dass das Wort Gottes lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist und durchdringt und scheidet Seele und Geist. Deswegen ist Bibellesen so existenziell wichtig, dass Seele und Geist getrennt werden. Dass wir lernen, im Geist zu wandeln und unsere Seele ist nicht wirklich. Meine Seele war mittels des Verstandes und mittels der Gefühle so mächtig, dass er mich beherrscht hat. Aber, und das finde ich extremst wichtig, wir haben hier, und das könnt ihr euch deswegen in eurer Bibel anstreichen, wir haben hier in diesem Vers 25 im 1. Petrusbrief Kapitel 2 die Sicherheit, dass Jesus tatsächlich der Hirte und Aufseher unserer Seelen ist. Er sorgt dafür, dass wir nicht in die Irre gehen oder selbst wenn wir verirrt sind, oder ins Glück. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wenn Jesus uns in einen Hirtendienst beruft, wir genau diese selbe Aufgabe haben. Dass Menschen, die sich verirren, zurückgeholt werden. Es ist kein Hirtendienst, der sein Pflaster schützt. So schwöre ich bei den Menschen immer wieder gewesen. Ist. Es gibt auch eine Aufgabe, die sich in diesem Hirtendienst, nämlich Schafe und Böcke voneinander zu scheiden. Wir hatten in unserem Haushalt mal eine Zeit lang zwei Schafböcke. Grausame Tiere. Ich habe nie gedacht, dass das so ein schlimmes Tier sein kann. Ich hasse sie bis heute. Wir hatten auch zwei Schafe, die waren anders. Aber die beiden Schafböcke haben sich den ganzen Tag gekloppt. Bis man auf die Weide gekommen ist, um mit Wasser zu gehen, dann waren sich einig. Einer hatte ich von vorne angegriffen, wenn ich mit dem beschäftigt war, der andere nicht von hinten. Also gefährliche Tiere, wirklich. Wir hatten keine Ahnung von gefährlichen Tieren, auch nicht unsere Langhornrinder oder Bullen oder nichts war so gefährlich wie diese Schafböcke. Die lesen wir auch. Diese von dem, dass der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Solche Aufgaben gehören auch dazu, zum Hirtendienst, dass man gefährliche aus der Herde entfernen muss. Unter Umständen. Aber normalerweise, die normale Herde kümmert man sich unter dem Einsatz seines Lebens. Nun kann man sagen, was hat es mit uns zu tun? Es reicht doch, wenn Jesus der gute Hirte ist und der Aufseher unserer Seelen, dann muss man doch nicht noch irgendwie was mit Menschen zu tun haben. Wisst ihr, dass es so Pastor so viel bedeutet? Das ist eigentlich der institutionelle Dienst in der Kirche, der Pastor nicht zwingend der Gemeindeleiter, aber der Pastor hat, Hirtenaufgabe. Er hat eine Lehrfunktion und einen Hirtendienst. Leider muss man sagen, wird nicht alle, die sich haben zur Pastoren ausbilden lassen, auch von Gott dazu begabt werden. Beide nicht. Die einen können nicht lehren, die anderen sind keine Hirten. Und das hat also keine Hirten von Berufung her. Nun kann man sagen, wie kommst du auf sowas? Ist das nicht eine Schmähung? Nein, ist es nicht. Weil wir lesen können, im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11, und er ist hinaufgestiegen in den Himmel und hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Veränderung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Aufbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem vollendeten oder wachsenden Manneswuchs, zum Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus, damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei in der Welt kommt, und so weiter. Also, der Jesus, der selber der gute Hirte ist, hat verschiedene Dienste in die Gemeinde hineingegeben, unter anderem Hirten und Lehrer. Nun könnte man sagen, okay, das ist ja fein getrennt, die einen sind Apostel, die anderen sind Propheten und die nächsten sind Hirten und dann gibt es wieder Lehrer und verschiedene Dienste. Das kann sich überschneiden. Woher wissen wir das? Ja. Doppelt oder mehrfach, bitte?
Paulus ist doch so ein, Unikat von
verschiedenen. Multifunktional? Ja. Paulus war zuerst Apostel und dann Lehrer. Sein Hirtendienst ist auch erkennbar, weil dass er die Gemeinde nämlich geführt hat. Aber ich denke an jemand anders, da ist das nämlich direkt in seiner Berufung. Johannes Evangelium Kapitel 20. Kapitel 21. Ab Vers 15, genau. Da geht es um Petrus, der ja eine Berufung hatte als Apostel. Und dann geht es dort weiter, als sie das Mahl gehalten hatten, also nachdem die Fischen gegangen waren und drauf und dran waren, in ihren alten Beruf zurückzukehren. Und Jesus ihnen dort begegnet war und sie miteinander gegessen haben. Spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jona oder Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und fragte ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und dann, wahrlich, ich sage dir, als Jünger war, und so weiter. Er kriegt hier einen Hirtenauftrag und er differenziert. Die Lämmer zu weiden, die Schafe zu weiden und die Schafe zu hüten. Das sind, klar, kann man sagen, das ist eine Steigerung oder ist das eine Ausweitung des Dienstes, so würde ich das nennen. Jesus beruft ihn hier ein zweites Mal, nachdem er ihn in den Kreis der Jünger gerufen hat und dort auserwählt als einer der Zwölf. Und bestätigt als der als eine herausragende Bedeutung unter diesen zwölf Marken, kriegt er hier eine weitere Berufung. Was ist das Wichtigste für unser Thema? Welche Schlussfolgerung können wir aus dieser als diesen kurzen Abschnitt zu ziehen.
Dass der Hirtenberuf sich aufbaut.
Einmal das, dass das mehrstufig ist.
Bitte? Jesus zu leben.
Genau. Die einzige wirkliche Voraussetzung für den Hirtendienst ist die Liebe zu Jesus. Und zwar eine Liebe, die durchaus über die von anderen herausgeht. Zumindest ist diese Herausforderung so. Liebst du mich mehr als diese? Und als an dieser Stelle reagiert Petrus, glaube ich, das erste Mal anders. Vorher, ja, wie immer. Er war immer schnell mit dem Mund. Und hier wird er traurig und er antwortet nicht mehr mit ja, sondern ja, du machst es. Und ich sage das euch jungen Leuten, die Gott, diejenigen von euch, die Gott in den Hirtendienst beruft, das einzige Kriterium ist die Liebe zu Jesus. Wie liebt man ihn?
Indem man seine Gebote hält.
Genau, das sagt er doch. Und das fängt nie an. Hören auf meine Stimme und folgen mir. Man schafft Hören, meine Stimme zu folgen mir. Es ist das Hören und das Ernstnehmen seines Wortes. Und ich wage zu behaupten, das ist recht schwach in der heutigen Zeit. Es ist nicht das Selbstverständlichste in der Gemeinde. Man setzt sich ein, man verfolgt politische Agenten, aber man hat nicht zwingend diese Liebe zu Jesus und zu seinem Wort. Warum ist das so wichtig? Und dann mache ich den Sprung in das Alte Testament. Und das hat mich überrascht, wie intensiv dort an mehreren Stellen darauf hingewiesen wird, dass Hirtentum in dieser Zeit eine massive Gefährdung hatte, von dieser Zeit an eine massive Gefährdung. Und wir wollen uns mal angucken, wie das aussieht. Zunächst einmal Hesekiel 34. Das ist eigentlich das ganze Kapitel, befasst sich mit diesem Thema. Ihr könnt euch das auch einmal anschauen. Das sollte man als Gegenüberstellung zu Johannes 10 kennen und wissen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also, Menschensohn, weissage gegen die Hürden Israels, weissage und spricht ihnen den Hürden. So spricht der Herr, Jahwe, wehe den Hürden Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hürden nicht die Herde weiden? Ihr esst das Fett und leidet euch mit der Wolle, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Verwundete nicht verbunden und das Versprengte führtet ihr nicht zurück. Guck mal, es werden hier sechs verschiedene Kategorien der Herde genannt. Das ist das Fette, also das Gesunde, was entweder verzehrt wird oder deren Produkte oder deren Nutzen man für sich selber verwendet. Der Hirte war in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass er ein Verwalter war. Der Hirte hat in der Regel nicht seine eigene Herde geleitet. Guck mal zurück. Abraham, Isaac, Jakob, waren alles Männer, die Hirten hatten. Ja, die Menschen hatten, die den Besitz ihrer Herren verwaltet haben. Das ist Hirtendienst. Die Herde Gottes gehört uns nicht. Es ist immer die Herde Gottes. Ja? Wenn wir berufen werden, dann tragen wir Sorge für die Herde Gottes. Es ist wichtig zu wissen und zu lernen, dass eben, wenn Gott uns in den Dienst ruft, dann ist es eben nicht unser Gemacht, nicht unser Werk, nicht unser Rahmen, den wir zu füllen haben. Es ist immer seins. Das verlangt von uns genau das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich die Hingabe und die Bereitschaft, sich einzusetzen und Lohn zu erwarten und nicht zu besitzen. Wir sind Verwalter der mancherlei Gaben Gottes. Und es sagen uns diese paar Verse eben auch noch ganz andere Dinge, dass der Hirtendienst eben nicht nur die Verwaltung des gut gelungenen, des gut geratenen, ich sag's mal so, der Spitzen in der Gemeinde ist, ja, der aktiven Mitarbeiter, die zur vollen Reife gekommen sind, sondern doppelt so viel anderer Dienst, nämlich die Schwachen zu stärken, die Kranken zu heilen, die Verwundeten zu verbinden und die Versprechen zu suchen und zurückzufinden. Das hört sich nach viel Arbeit an.
Ja, von euch auch schon wieder, das sind die schlimmsten Tätigkeiten.
Also mühsam. Und guck mal, was wir für unterschiedliche Sachen. Schwache zu stärken. Es gibt einfach Kümmerlinge. Die werden nicht groß, die werden nicht fett. Das sind die Nachzügler, die immer zurückhängen, um die man sich besonders kümmern muss. Das gibt es auch in jeder Gemeinde. Es gibt einfach Schwachen. Die Schwachen glauben dem durch an. Das heißt nicht, die sortiert aus. Es gibt viele Gemeinden, die so handeln. Die sagen, ach was, bei denen ist nichts zu gewinnen. Kannst du kein Missionsziel erreichen. Die sind einfach die zehren nur an unserer Kraft. Das Zweite, die Kranken zu heilen und die Verwundeten zu verbinden, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Krank kann von innen kommen, kann im schlimmsten Fall vom falschen Futter kommen, wenn sie falsch geführt worden sind, falsch geweitet worden sind. Die zu heilen, also krank, was sind die Krankheiten, die Hirte zu heilen? Zum Beispiel die Klammenpflege, die Fußpflege. Das sind, wenn das nicht gemacht wird, dann fangen die an zu lahmen und dann entzündet sich das und dann wird es immer schlimmer. Das ist viel Arbeit, die damit verbunden ist. Und das andere ist. Bitte? Das sind Sachen, die
besonders im Kopf,
wenn sie zum Beispiel bestimmtes Wasser trinken oder solche Sachen, ja, also da können sie von krank werden. Und das andere ist verwundet. Das kann eine selbst zugefügte Verletzung sein, wenn sie irgendwie durch Dornsträucher strömen. Oder das können, wenn sie angefallen sind, von Hunden, Wölfen oder sowas.
Aber auch von Fliegen, also von Insekten, habe ich auch gehört.
Auch das ist möglich, so genau, genau, dass sie, also wenn sie nicht vernünftig gepflegt werden, dass sie dann angefressen werden oder von Zecken gebissen oder von.
Ich habe eine Frage. Der Klauenpflege sind Schafe direkt darauf angewiesen, auf Hirten? Sind die so geschaffen?
Ja. Schafe zu beschützen. Also, Ziegen können überleben, aber Schafe nicht. Die wenn du Schafe lässt, es gibt so Schafe, die sie nach 2 Jahren gefunden haben, die sind zu zu Fellkugeln herangewachsen, die gar nicht mehr, die können man nichts machen, die wachsen komplett zu.
Also in dem Buch, was mal in ERF kam, das Buch habe ich vorher bekommen, als ich Konfirmand geworden bin, da steht sogar drin, wenn ein Schaf Gefahr sieht, dann rennen die nicht weg. Die kriegen eine Blockade und bleiben stehen. Da passiert nichts mehr. Also muss der Hirte sich darum kümmern. Oder wenn das Schaf sich doch mal hinlegt und es pullert auf seinen Rücken, kommen die nicht alleine wieder hoch.
Zum Beispiel, ja. Also nicht mehr hinlegt, also auf Feld.
Genau, ja, auf
sobald die auf der Seite liegen, dann kommen die nicht mehr selbstständig hoch. Und das Verlorene, das Versprengte nicht zurückgeführt, das Verlorene nicht gesucht und mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Herrn. Da kommt der nächste Punkt. Warum heißt es, der Lieb hat Geduld? Eltern wissen, dass das die herausforderndste Sache bei den Kindern ist, dass sie nicht machen, was man sagt. Oder meistens nicht machen, was man sagt. Und wenn sie es dann machen, dann sind sie meistens schon zu Hause raus, dann hat das Leben sie gelernt. Also Geduld ist das wichtigste Kennzeichen der Liebe. Und das bedeutet, du hast als Elternteil teilweise Jahre oder im schlimmsten Fall Jahrzehnte lang deine ganze Mühe gewendet und kriegst nur im Ansatz oder gar nicht das zurück, was du denkst, dass du verdienst. Das ist mit Schafen nicht anders. Ein Hund kommt, wisst der Schäferhund kommt zu seinem Herrn. Und legt da seinen Kopf mal auf seine Knie. Kannst du ein Schaf nicht erwarten? Kannst du irgendwie Schafe jahrelang kümmern? Die bauen keine Bindung auf. Die kommen nicht wie eine Katze und reiben ihr Knie an deinem Bein. Die haben ihr eigenes Ding. Wir sind die Schafe des guten Hirten. Ich fürchte, der eine oder andere kennt sich wieder.
Ich glaube, das Einzige, was die Schafe, was das so besonders macht, die hören die Stimme des Hirten raus, seines eigenen Hirten. Da kann ein anderer Hirte kommen, der hat seine Schafe, aber ja, und da weißt du dann, wie vertrauensvoll das ist.
Kann man sehen, gibt es schöne kurze Videos im Internet. Aus Irland habe ich das mal gesehen. Der Hirte ruft. Und dann kommen die Schafe hinter so einer Bergkuppe hervor und rennen dann auf ihn zu, weil sie wissen, er füttert sich dann ab oder drängt sie oder färbt sie dann abends ein. Mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte. Das bedeutet, wenn es hier gerügt wird von Gott, dass das kein vernünftiger Hirte macht. Es bringt nichts. Strenge Werte bringt nichts. Schwierig zu lernen. Und so wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren. Und sie wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. Und sie wurden zerstreut. Wenn Jesus später sagt, dass sein Herz bewegt wurde, als er die Menge sah, weil sie waren wie Schafe, die ohne Hoffnung waren, dann denkt er an dieses Kapitel. Könnt ihr euch sicher sein? Dann weiß er die Ursache. Und wenn wir hören, wie er hart mit den Schriftgelehrten und Pharisäern umgeht, das waren ja die Kürzungen des Volkes damals, dann ist es genau dieser Punkt. Sie haben das Volk irregeführt. Und sie finden nicht zurück. Wenn Jesus seinen Jüngern dann den Auftrag gibt, sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Welchen Sinn macht das? Um den Schafen, die von den Wölfen eingekreist sind, einen Weg zu zeigen. Schafe werden Wölfe nicht bekehren, aber Schafe können andere Schafe retten. Einfach, wenn die Herde groß genug ist. Unser Dienst in dieser Welt ist eigentlich ein hoffnungsloser Dienst, aus menschlicher Sicht. Weil um uns herum Wölfe sind, Löwen aktiv sind, die die Herde nicht schonen. Gott wird das einmal ins Gericht bringen, aber sein Gericht fängt an bei seinem Haus und das heißt an bei diesen falschen Hirten. Und es lohnt sich dann nochmal reinzugucken, was wie Gott die Sache sieht. Meine Schafe irren umher auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel. Und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn, so wahr ich lebe, spricht der Herr Jahwe, weil meine Schafe zur Beute, meine Schafe allen Tieren des Feldes zur Speise geworden sind, weil kein Hirte da ist und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und die Hirten sich selbst weichen, aber nicht meine Schafe weichen. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr Jahwe, siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und machen, dass sie aufhören, die Schafe zu weiden, damit die Hirten nicht mehr sich selbst weiden und ich werde meine Schafe von ihrem Munde erretten, dass sie ihnen nicht mehr zur Speise werden. Ihr Lieben, das, was wir im Moment erleben, diesen Niedergang der großen Kirche, das hat, das ist dieses lebendig gewordene Wort Gottes. Die Herde Gottes ist lange zerstreut. Aber die sich an ihnen bereichert haben, sind jetzt unter Gottes Gericht. Gibt es dann eine Hoffnung für die Schafe? Denn so spricht der Herr Jahwe, siehe, ich bin da. Und ich will nach meinen Schafen fragen. Und ich will mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seine Herde annimmt an dem Tage, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tage des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und in allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels werde ich Trifft sein, dort auf den Bergen Israels werden sie auf guter Trifft Israel lagern und Väterweide weiden. Ich will meine Schafe weiden und ich will sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückführen und das Verwundete will ich verbinden und das Kranke will ich stärken, das Fette aber und das Starke werde ich vertilgen, nach Recht werde ich sie weiden. Und ihr, meine Herde, so spricht der Herr Jahwe, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Wittern und den Böcken. Ist es euch zu wenig, dass ihr die gute Weide abweitet und das Übrige eurer Weide mit euren Füßen zertretet und dass ihr das abgeklärte Wasser trinkt und das übrig gebliebene mit euren Füßen trübt? Und meine Schafe sollen abweiden, was mit euren Füßen zertreten und trinken, was mit euren Füßen getrübt ist. Darum spricht der Herr Jahwe zu ihnen, siehe, ich bin da und ich werde richten zwischen fettem Schaf und magerem Schaf. Weil ihr all die Schwacht mit Seife und Schulter verdrängt und mit euren Hörnern stoßt, bis ihr sie nach außen hin zerstreut habt, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zur Beute sein. Und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Und ich werde einen Hirten über sie richten. Er wird sie weiden, mein Knecht da. Das ist Jesus. Und bis heute ist das so. Nur die zu ihm gehören, tun den Dienst Gottes unter seinem Volk. Und deswegen haben wir uns abzuwenden von denen, die zerstören. Und es gibt dazu eine zweite Stelle. Im zweiten Text, den Gott mir schon vor Jahren einmal gesagt hat, und zwar im Propheten Sacharja, Kapitel 11. interessant. Es ist ein zweites Kapitel, was diesen Hirtendienst beschreibt, und zwar diesen verwerflichen Hirtendienst, der von Gott geächtet wird. Und wir können das ganze Kapitel wieder anstreichen. Ab Vers 3, lautes Heulen der Hirten, denn ihre Herrlichkeit ist verwüstet, verwüstet lautes Gebrüll der jungen Löwen, denn die Pracht des Jordan ist verwüstet. So sprach der Herr mein Gott, und das bezeugt der Prophet selber, weide die Herde des Würgens, Vers 7, und ich weidete die Herde des Würgens, ja die Elendherde, und ich nahm mir zwei Stäbe. Und dann springen wir zum Vers 15. Und der Herr sprach zu mir, nimm dir noch das Gerät eines törichten Hirten. Denn siehe, ich erwecke einen Hirten im Land, dass der Umkommen würde sich nicht annehmen, das Versprengte würde nicht suchen und das Verwundete nicht heilen, das Gesunde würde nicht versorgen, das Fleisch des Fetten würde essen und ihre Klauen zerreißen. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Herde verlässt, der schwört über seinen Arm und über sein rechtes Auge, sein Arm so völlig verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Gott hat mir dieses Wort einmal gegeben, um einen Mann Gottes zurückzurufen, der aus dem Dienst gewichen war. Und als ich ihn besucht habe, hat sich das wirklich erfüllt. Er war in der Zwischenzeit, als wir uns nicht gesehen haben, hat er einen Hirntumor gekriegt, und als er operiert wurde, ist sein rechtes Auge erloschen und seine rechte Hand verletzt. Ich bin so tief erschrocken. Wenn Gott mir vorneweg gesagt hat, ich soll ihn warnen, er soll diesen Weg verlassen, und er hat mir versprochen, dass er zu seiner Herde zurückkehrt, und seine Frau hat das damals verhindert. Und das Gericht Gottes hat sich vollständig vollzogen. Und es war ein Mann Gottes. Von dieser Zeit an ist mir das bewusst, dass wenn Gott uns ruft in seinen Dienst, wir ihm wirklich in einer besonderen Verantwortung stehen und klugerweise nicht aus diesem Dienst rausgehen und irgendetwas als unser eigenes zu machen, weil es uns wichtig ist oder weil wir denken, wir verpassen was. Das heißt, so wie Jesus den Weg bis zum Ende gegangen ist und Gott ihn mit Ehre und Majestät gekrönt hat und er wiederkommen wird als der Lebendige, der endgültig dann die Herde Gottes aus allen Völkern und Stämmen zusammensammelt, so sind wir, wenn wir in seinem Dienst gerufen sind, verantwortlich, mit aller Konsequenz bis zum Schluss durchzuhalten, damit wir nicht zu denen gehören, die Gericht über uns bringen. Ich bin dankbar, dass Gott uns gebraucht, den Schwachen seiner Herde beizustehen. Und es ist meine tiefste Leidenschaft, diese Gemeinde, dieses ganze Lehr in diesem Dienst bleibt, in guten und in schwierigen Zeiten. Amen.